Unser Thema Streaming-Anbieter versus lineares Fernsehen, Leben totgesagte länger. 2018 ist die klassische TV-Nutzung erstmals zurückgegangen um 6%. Und Video on Demand hat nicht nur gefühlt und aus eigenem Erleben zugenommen, sondern tatsächlich auch statistisch erhoben, nämlich um 30%, um fast 30% im Vergleich zum Vorjahr. Und parallel dazu haben wir auch, ich sag mal, so einen gefühlten, vielleicht auch tatsächlichen Siegeszug von Netflix und Amazon, die buhlen um die Gunst der Zuschauer neben den vielen anderen Streaming-Angeboten, die wir ja im Netz haben. Und sie investieren und grasen den Markt ab nach kreativem Potenzial. Frage also, wie kann sich das lineare Fernsehen behaupten gegen die Streaming-Anbieter? Gibt es eine Zukunft fürs lineare Fernsehen? Gibt es eine friedliche Koexistenz? Das wollen wir jetzt herausfinden. Und dazu begrüße ich hier auf diesem Panel Jana Brandt, die Fernsehfilmchefin des MDR. Herzlich willkommen. Danke. Rainer Robra, Staatsminister und Chef der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt. Und wir hören seinen Namen auch immer wieder im Zusammenhang mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für den Sie medienpolitisch auch mit sozusagen zuständig sind. Dann rechts von mir Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer Amazon Prime Video Germany. Und last but not least Marco Melitz, Produzent und Geschäftsführer der Produktionsfirma Logo Film GmbH. 3 Schwerpunkte möchte ich diskutieren. Einmal, was bedeutet der Streaming-Boom für das lineare Fernsehen? Kann und muss sich das lineare Fernsehen dagegen behaupten? Und wenn ja, wie? Welche Rahmenbedingungen braucht man dafür? Und was bedeutet diese neue Bewegtwelt für die Produzenten und ihre Arbeit? Bevor wir losgehen, ich habe es in der Pause gemerkt, Herr Schneider, man fragt sich, was macht man in so einer Funktion, die Sie haben, Geschäftsführer Prime, Amazon Prime Video Germany. Erzählen Sie doch mal, für was sind Sie da genau zuständig, was machen Sie?
Ich glaube, mein Hauptjob ist die Programmstrategie für unseren Service in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das heißt, mein Team und ich, wir suchen nach hervorragenden Content, Filmen, Serien, Kinderformaten, erwerben die weltweit und programmieren sie dann auf unseren Sender, sodass unsere Zuschauer die sehen können.
Und Sie geben auch selbst einen Auftrag?
Geben auch selber einen Auftrag. Wir haben vor ein paar Jahren angefangen mit den deutschen Originals, also zuerst war You Are Wanted, dann haben wir Deutschland, dann eine Koproduktion mit UFA, RTL, Deutschland 83, Deutschland 86, dann Beat, Der Luck ist ab und die Serie Pastewka, die wir jetzt auch gerade die neunte Staffel released haben und die 10. gerade bekannt gegeben haben.
Sind Sie sowas wie ein Programmdirektor oder ist das
können
zu wenig?
Sie im weitesten Sinne, also ich bin auch für den Einkauf des Programms zuständig, also ich kann das auch dann auf keinen anderen schieben, kann sagen, der hat Unsinn eingekauft und deswegen funktioniert es nicht, sondern ich kaufe die Sachen ein und bin dann auch dafür verantwortlich, dass es funktioniert.
Okay, Frau Brandt. Sie sind ja als MDR-ARD, so fasse ich es jetzt mal, längst auch Streaming-Anbieter, nicht mehr nur lineares Programm, sondern auch Streaming-Anbieter. Das ist ganz interessant. Man sieht das jetzt in diesen Tagen bei der Serie Charité, die sehr erfolgreich ist. Und da musste ich heute lesen, dass die Quoten im linearen Fernsehen sinken, sozusagen in der Ausstrahlung, während offenbar viele das abrufen in der Mediathek. Es wird ohnehin ja im ersten fast 100% das Programm parallel live gestreamt. Sie haben also eine Verantwortung fürs lineare Fernsehen als auch fürs Broadcasting. Was ist Ihnen wichtiger, linear oder Streaming?
Ich will vielleicht gleich nochmal bei der Charité anfangen, weil Sie das so konkret gesagt haben. Die Charité-Quoten sinken immer im Vergleich zur laufenden Staffel oder im Vergleich zur Vorstaffel, sind aber fast immer noch mit 5 Millionen an einem Tag, wo gestern Fasching deutschlandweit war und der Westen der Republik mehr mit Fasching beschäftigt war, während der Osten eindeutig die Charité geguckt hat. Und ja, sozusagen, wir haben massive Abrufe, die deutlich höher sind als sozusagen bei der ersten Staffel. Wir haben, ich glaube, gestern war der Stand 3,5 Millionen Abrufe dieser Charité. Und wenn Sie die pro Folge sozusagen wiederum raufrechnen auf unsere lineare Ausstrahlung, erreichen wir bis zu 6 Millionen pro Folge, was im deutschen Markt, glaube ich, gigantisch ist.
Ich sage es ganz kurz nur deswegen, weil es gab auch in meinem Bekanntenkreis eine Premiere, dass eben ältere Leute auch, die das immer so ganz brav analog geguckt haben, plötzlich gesagt haben, ich halte es nicht mehr aus, ich gucke das jetzt linear durch.
Also ja, für uns war es sozusagen es sind ja horizontal erzählte Serien, so auch die erste Staffel, so auch die zweite. Und es war uns im Zuge der Produktion wichtig, wie auch in der Frage, wie bieten wir es den Zuschauern an, sozusagen beides im Zuge der veränderten Zeit möglich zu machen, so dass wir 7 Tage vorab die Charité alle 6 Folgen drin hatten und auch 30 Tage nach allen Ausstrahlungen von 6 Folgen auch noch alle Folgen drin haben werden, im Übrigen anders als noch bei Babylon Berlin, damit wir die Zuschauer jedweden Alters sozusagen erreichen können. Und ja, meine Mutter hat mich gestern auch gefragt, es ist so spannend, wie kann ich weitergucken? Es war ein bisschen mühsam, ihr die ARD-Mediathek zu erzählen, aber das ist eine andere Geschichte, weil sie aber auch nicht Netflix oder Amazon guckt. Aber ja, es ist ein Fortschritt und es macht uns sehr stolz, dass wir sozusagen auf unterschiedlichen Plattformen, und das war ja Ihre Frage, Publikum für eine herausragende Serie finden.
Wie findet man die Balance? Ist das eine friedliche Koexistenz? Oder weil man könnte auch sagen, man kannibalisiert sich so ein bisschen, aber vielleicht gibt es ja auch eine friedliche Koexistenz der beiden Wege.
In dem Falle ergänzt es sich eindeutig. Ich finde es eher ein Problem des Journalismus, der die linearen Quoten nun sozusagen als sinkend herausredet, als wenn er denn sagen würde, es gucken so viele Menschen die Charité und es scheint ein Thema und eine Machart von internationalem Serienstandard zu haben, die viele, viele Menschen begeistert und die von einem öffentlich-rechtlichen Sender angeboten wird.
Nun gibt es ja eben nicht nur die Mediathek der ARD, es gibt, ich sagte es schon, die großen Streaming-Anbieter und die haben schon viele Abonnenten. Netflix, gut 5 Millionen, Amazon Prime fast 10 Millionen, Sky fast 5 Millionen. Herr Robra, macht Ihnen das Sorgen mit Blick aufs lineare Fernsehen?
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin großer Freund der zivilgesellschaftlichen Programmautonomie. Also jeder soll gerne gucken, was er möchte, wo immer er es legal
kann. Er ja auch legal erhalten
kann, ja, das und wenn er bereit ist, dafür dann auch noch zusätzlich zu zahlen, habe ich absolut nichts dagegen. Unsere Verantwortung ist, und da kann ich ja nahtlos daran anschließen, was Frau Raab hier eben im vorherigen Panel gesagt hat. Unsere Verantwortung ist, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Öffentlich-Rechtlichen eine faire Chance auch in diesem Wettbewerb haben, dass sie bestehen können. Das lineare Fernsehen ist immer noch hochbedeutsam. Der weit überwiegende Teil der Öffentlichkeit mit den bekannten Differenzierungen zur Jugend hin, guckt noch linear und bin ja auch unter anderem im ZDF-Fernsehrat und da im Telemedienausschuss, kriege dann also insofern auch noch immer so eine kleine Weiterbildung in diesen praktischen Fragen. Da hat man mal analysiert, bei den Angeboten, die sowohl online als auch in der Mediathek als auch linear kommen, liegt der Verbreitungsweg immer noch bei 2/3 linear, 66% linear. Klassiker, die Heute-Show, die ja dafür bekannt ist, dass sie einen ganz erheblichen Teil des Online-Potenzials abgrast fürs ZDF. Und 2/3 sind immer noch linear dabei und der Rest wird mehr. Es gibt dann auch Wiederholer, das zeigen ja dann auch Umfragen, die das durchaus linear geguckt haben, aber so faszinierend fanden, jetzt nicht nur die Heute-Show, gibt es auch andere Angebote, dass sie sich linear nochmal vielleicht mit anderen Freunden reingezogen haben. Also da ist viel unterwegs und ich bin auch für uns Länder in der Rundfunkkommission ein bisschen stolz darauf, dass wir sehr früh angefangen haben, ARD und ZDF gegen ja zunächst anfänglich riesigen Widerstand, den Weg ins Netz zu ebnen.
Was ist Ihnen wichtiger, linear, nonlinear, Streaming, normales, sag ich mal in Anführung, Fernsehen, oder würden Sie sagen, das ist schon jetzt gleich wichtig?
Also für uns ist es wichtig, weil wir ja nun den Auftrag des Grundgesetzes erfüllen, wie ihn das Bundesverfassungsgericht ausgestaltet hat. Für uns ist es wichtig, dass ein wesentlicher Beitrag zur Meinungsbildung, auch zur politischen Meinungsbildung erfolgt, wo die Öffentlich-Rechtlichen die Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen, um diesen Auftrag zu erfüllen. Das ist dann ihre Autonomie bei ZDF, den Landesrundfunkanstalten und ihrer Arbeitsgemeinschaft. Da sind sie frei, aber wir sehen eben, dass nach wie vor die gut gemachten, linear programmierten Sendungen mit ihren jeweiligen Anteilen an Information, Unterhaltung, Sport, Kultur die Zuschauerinnen und Zuschauer immer noch erreichen und die klassische alte Auffassung dass das lineare Programm auch den Auftrag hat, die Zuschauerinnen und Zuschauer zu den Programmen auch hinzuführen, die sie vielleicht jetzt nicht von sich aus angeschaltet hätten, aber die sie sich jetzt angucken, weil sie mal einfach dran sind. Das ist nach wie vor wichtig. Das ist eben dann bei den Telemedien erheblich viel schwerer, auch diesem Teil des Auftrages gerecht zu werden. Aber daran wird jetzt ja intensiv gearbeitet. Und gerade dieses wunderbare ZDF-Kultur hier in Berlin mit aus der Taufe gehoben, da zeigt sich, dass es auch bei den Öffentlich-Rechtlichen Kreative gibt, die auch sehr zeitnah sich Gedanken darüber machen, welche Potenziale haben wir, welche Möglichkeiten haben wir, was können wir machen. Also das ZDF als sozusagen altes Medium, so eine 360-Grad virtuelle Galerie dort erzeugt, wo man Gerhard Richter Bilder sehen kann, die es in der Zusammenstellung noch nie auf der Welt gegeben hatte. Das hat jedenfalls mich überrascht und ich hoffe, es überrascht noch mehr. Aber es ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange.
Marco Mehlitz, wie ist es für Sie als Produzent? Ihnen könnte es ja eigentlich egal sein. Die Hauptsache ist, sag ich mal, Sie können produzieren. Sie produzieren auch für Sky zum Beispiel jetzt eine Serie. Wie sehen Sie diese Entwicklung, dass immer mehr Streaming-Anbieter oder immer mehr gestreamt wird im Verhältnis zum linearen Fernsehen?
Also für uns ist es in erster Linie erstmal spannend, was im Moment möglich ist. Ja, wir haben natürlich eine klassische Entwicklung gehabt. Ich selber komme auch aus dem Kinobereich. Wir haben früher immer Kinofilmproduktion gemacht, haben danach Video verwertet und danach Free TV und haben jetzt natürlich dadurch, dass neue Anbieter, neue Player am Markt sind, die das Modewort Content, also die Inhalte brauchen, haben wir natürlich insofern ein goldenes Zeitalter. Inhalte, Filme, hochwertige Filme, die wir gerne herstellen wollen, werden, es gibt einen großen Bedarf. Also es ist für uns erstmal gut, natürlich.
Was ist denn Ihr Ziel, Herr Schneider, mit Amazon Prime? Sehen Sie sich als Ergänzung oder als Totengräber des linearen Fernsehens?
Nee, ich denke, wir sind definitiv eine Bereicherung und damit eine Ergänzung zu dem bestehenden Angebot. Unser Ziel ist es, idealerweise in jedem Haushalt zu sein, als eine nonlineare Grundversorgung. Das ist so meine Idealvorstellung. Aber ich denke, wir sind eine gute Ergänzung. Es gibt sehr viele Bereiche, die wir nicht abdecken, die wir auch nicht abdecken wollen, wo andere ihre Stärken haben. Und wir haben unsere Stärken in verschiedenen Gebieten. Und ich glaube, das ist ausreichend, um ein sehr attraktives Angebot unseren Kunden zu ermöglichen. Und wir sehen ja auch an dem Zulauf, den wir in den letzten Jahren hatten, dass wir da durchaus erfolgreich sind.
Da Sie auch noch andere Services mit anbieten, das macht es natürlich für Sie einfacher, weil man günstiger Pakete bekommt und andere Services sozusagen mitbekommt.
Es ist sicherlich ein Vorteil, in dem Prime-Paket zu sein, ja, definitiv.
Aber Sie nennen es nonlineare Grundversorgung. Das klingt so ein bisschen wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Was heißt Grundversorgung?
Ich denke, dass wir einfach ein sehr breites Angebot haben, was dem Großteil der deutschen Bevölkerung gefällt. Das fängt an von dem hochkarätigen klassischen Kinderangebot über tolle Serien, amerikanische, deutsche Serien, über Filme, aktuelle Filme, Library-Filme, aber auch Nischensachen, auch Dokumentationen. Letztendlich ein sehr breites Spektrum, weil unsere Kunden sind breiter, als die wahrscheinlich jeder Fernsehsender hat. Das ZDF, ARD haben relativ, sag ich mal, klare Abgrenzung. Wer sind die Kunden? Unsere Kunden sind wirklich von ganz jung bis ins hohe Alter hinauf. Und je größer wir werden, desto breiter wird es. Das heißt, wir versuchen für jede Zielgruppe und für jedes Segment den bestmöglichen Content zu haben.
Ich hoffe, dass das nicht so ist, Frau Brandt.
Ich hoffe auch, dass wir diese Einschränkung nicht haben, sondern ein Programm, ich will jetzt gar nicht über den Kika reden, für die ganz Jungen machen und sozusagen hoffentlich auch die 100 oder über 100-Jährigen nicht ausschließen in einem sehr breiten Programmangebot, das Informationen genauso beinhaltet wie Sportunterhaltung und Fiktion und auch Nische bietet. Ich finde, es ist eine, wenn ich als Nutzer spreche, eine Ergänzung, die vor allen Dingen im fiktionalen Markt momentan faszinierend ist. Und ich verstehe die Goldgräberstimmung der Produzenten, die sagen Dinge, die toll sind, an die wir glauben, die im Sinne des Gedankens der Nischenproduktion, die möglich ist bei Amazon, weil sie nicht den ganz strengen sozusagen Reglementierung einer klassischen Programmierung entspricht und dem damit verbundenen womöglichen Druck einer Akzeptanz, dass da mehr möglich ist, was ich toll finde und bereichernd für die gesamte Branche empfinde. Aber nicht als Totengräber, um das auch ganz klar zu sagen.
Dennoch frage ich mich manchmal, ist es nicht auch ein bisschen nervig, wenn so das kreative Personal weggekauft wird? Ich sehe das sogar im Radiobereich, da werden auch viele Leute weggekauft für Podcast-Produktionen. Und hier im Audio, in dem Videobereich ist es ja ähnlich. Stört Sie das?
Nee, es macht manchmal das Leben sozusagen etwas anstrengender. Ich kann das ganz konkret machen. Eine Serie, die bei Amazon laufen wird, schreibt Annette Hess. Annette Hess ist bei In aller Freundschaft groß geworden, hat mit Weißensee mit uns Fernsehgeschichte geschrieben, hat sozusagen ihre ersten Steps in Serie gemacht und kriegt jetzt eine gigantische Möglichkeit, eine tolle andere neue Serie zu erzählen. Heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass nur, weil sie momentan für Amazon tätig ist, dass sie für uns nicht mehr verfügbar oder es nicht weitere Projekte mit ihr gibt. Wir haben momentan im Fiktionalen, gerade für sozusagen die großen Namen, die schon einen Namen haben, die sind gut gebucht, weil viel produziert wird. Viele Kreative sind gebucht, vor allen Dingen auch viele klassische Gewerke, vom Beleuchter bis Schnittmeister. Das ist schwierig in Deutschland, weil so viel und so breit wurde nicht ausgebildet für diese enorme Produktionsstränge. Für uns als öffentlich-rechtliche Filmemacher, glaube ich, aber genauso wie für Produzenten ist sozusagen die heutige Herausforderung, und ich nehme das als große Herausforderung, all jenen eine Chance zu geben, die vielleicht noch nicht so im Rampenlicht sind, wie die, die per se womöglich weggekauft werden, und ihnen über Debüts und neue Zusammenarbeit Möglichkeit geben zu werden, überhaupt gehört zu werden, die vielleicht vorher ein bisschen unter Radar waren, weil man nur die Stars oder Ähnliches genommen hat bei Tatorten, bei Polizeirufen. Also es ist eine Herausforderung, aber es wäre langweilig, wenn es die nicht gäbe.
Ja, ich würde da gerne noch ergänzen. Also aus unserer Sicht ist es ja nicht nur der Wechsel der im Öffentlich-Rechtlichen ausgebildeten Mitarbeiter, die jetzt für die Streamingdienste arbeiten, sondern wir sehen einen ganz klaren Trend, dass zum einen ja, wir haben Vollbeschäftigung in der Filmbranche in diesem Jahr, das kann man mal sagen, das ist natürlich auch toll. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich, dass unglaublich viele Kinomacher, die Kinocrews abwandern und Fernsehserien machen. Und das ist eine Sache, die uns natürlich schon auch Sorge bereitet, weil die Kinozahlen im letzten Jahr waren dramatisch. Wir haben einen Rückgang gehabt von ungefähr 15% bei den Kinozuschauern. Und das ist meiner Ansicht nach, da werden sich sicherlich viele in den nächsten Monaten noch mit auseinandersetzen, wo die Gründe dafür sind, aber ich sehe da schon auch einen ganz klaren Wechsel zu den Streamingdiensten. Da gibt's halt Angebote, die immer verfügbar sind, und der Wunsch, ins Kino zu gehen, ist vielleicht dann geringer. Jedenfalls sehen wir diesen Trend, und wenn gleichzeitig auch die Kreativen abwandern und in dem Bereich wahrscheinlich auch tolle Produktionen machen, dann haben wir natürlich ein Problem mit dem Kulturort Kino. Und da muss man dann schon überlegen, wo man da eventuell auch regulatorisch oder fördertechnisch eingreifen will, um das zu bewahren.
Herr Rober, da schaue ich sofort zu Ihnen.
Ja, da ist sicherlich vieles, was auch uns Sorgen macht. Also ich will zunächst mal sagen, was wir kritisch begleiten und beobachten, weil wir uns ja so ein bisschen auch als Schutzmacht der deutschen Produzentinnen und Produzenten verstehen. Viele, viele Protokollnotizen zu unseren Rundfunkstaatsverträgen in den letzten Jahren, die mit dazu beigetragen haben, dass wir jedenfalls im Verhältnis der Öffentlich-Rechtlichen zu den Produzentinnen und Produzenten so einigermaßen faire Vertragsbedingungen haben. Das muss auch immer weiterentwickelt werden. Das tun sich immer wieder auch neue Abwägungsgesichtspunkte auf, die berücksichtigt werden müssen. Also das ist schon eine Erwartung, die wir an die Anbieter wie Netflix und Amazon Prime haben, dass auch dort mit fairen Bedingungen gearbeitet wird. Da hört man Unterschiedliches.
Was heißt denn faire Bedingungen?
Faire Bedingungen heißt, dass beispielsweise die Produzentinnen und Produzenten nicht vorproduzieren müssen, sondern dass sie Budgets haben, mit denen sie auch rechnen und kalkulieren können. Da höre ich Unterschiedliches, das will ich ausdrücklich sagen. Ich höre von einigen, die sagen, wir gehen da voll ins Risiko. Also das klassische Problem der Vorfinanzierung trifft uns noch härter. Bei anderen ist es so, dass sie freudestrahlend berichten, sie hätten gutes Budget bekommen und können damit arbeiten. Also dass dort faire Bedingungen herrschen, das können wir jetzt nicht so direkt beeinflussen. Wir können es ja nicht mal bei den Öffentlich-Rechtlichen direkt beeinflussen, aber haben doch eben, glaube ich, erheblichen Anteil daran gehabt, dass sich da was entwickelt haben. Dann ist uns wichtig, auch da sind wir ja auch mit europäischer Hilfe ein bisschen weitergekommen, dass der nationale Content tatsächlich nationaler Content ist und nicht irgendwelche Inhalte erworben oder produziert werden. die von vornherein in den für die Randzeiten gekauft werden, die es ja da auch gibt, so nach dem Motto, naja, gucken muss das eigentlich keiner, Hauptsache billig und wir können gegenüber der EU abrechnen, dass wir den Content haben. Das ist mir wiederum gerade bei den Angeboten für die Kinder, aber das vertrete ich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk genauso, bei Animation wichtig, dass dort auch europäischer und deutscher Content kommt, der auch das Gesellschaftsmodell, das wir hier in Deutschland haben, an die Kinder und Jugendlichen heranträgt und nicht irgendwelche, weiß ich, von irgendwoher auf der Welt, wo eben die Rolle der Frau, die Rolle der Familie doch noch eine ganz andere ist als bei uns.
Das ist eine Kritik, die richtet sich aber
das
an richtet, die...
Nein, das ist im Öffentlich-Rechtlichen sind wir da auf dem guten Wege, wenn ich Kika sehe beispielsweise und die Serien, die dort ja sehr erfolgreich laufen, wie Marco Polo und bei den Streaming-Diensten ist das eine Bitte, bei dem nationalen Content eben nicht nur daran zu denken, da irgendeine öffentlich-rechtliche Pflicht zu erfüllen, sondern das auch zum eigenen inhaltlichen Anliegen zu machen. Dann das Thema, das Frau Raab eben schon kurz gestreift hat, Produktplatzierung. Da denke ich jetzt natürlich bei Amazon eher noch dran als bei Netflix, weil Amazon ja ein großer Warenhaus, ein großes Warenhaus ist. Und auch das haben wir ja nun gelernt beim vorherigen Panel mitbekommen, dass stark diversifizierte Unternehmen natürlich auch, kann man ihnen das Recht auch gar nicht verwehren, in Zusammenhängen denken, die weitaus größer sind als das in den einzelnen Bereichen.
Aber wenn ich Herrn Mehlitz ganz kurz jetzt richtig verstanden habe, ist es auch so ein bisschen die Sorge, dass das Personal abgezogen wird an die Streamingdienste und dann nicht mehr genug in die Kinos kommt, dass man da was tun müsste?
Auch das ist uns sehr bewusst. Also da brauche ich jetzt gar nicht diesen Prozess zu beobachten, sondern wenn ich jetzt etwa unsere hallische und Leipziger Produzentenlandschaft und alle anderen Dienstleister drumherum betrachte. Wir haben in dem Bereich jetzt völlig unabhängig von dem, was hier abgeht, einen riesen Fachkräftemangel, wie auch in der Wirtschaft generell. Wir müssen Qualifizierungsangebote machen, die eben auch wirklich dazu beitragen, dass diejenigen, die vor Jahren mal angefangen haben, dann mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tatsächlich auch auf der Höhe der heutigen Zeit, auch vielleicht der technischen Entwicklung gedanklich immer ein bisschen voraus statt hinterher agieren können. Das verschärft sich, das spitzt sich zu, keine Frage. Aber ich hoffe natürlich auch, dass stärkere Unternehmen in der Produzentenlandschaft dann auch sich nicht nur freuen, sondern auch investieren, in Personal investieren, um dann auch noch wieder stärker dabei zu sein. Ansonsten ist mir noch wichtig, dass das natürlich, wie unübersehbar ist, die Öffentlich-Rechtlichen auch vielleicht jetzt nicht von den Streaming-Anbietern, aber vom Netz generell profitieren, indem sie ja Influencerinnen und Influencer in Größenordnung mittlerweile einkaufen. Also das sind alles keine Einbahnstraßen. Und solange es keine Einbahnstraßen sind, sondern ein gegenseitiges Geben und Nehmen und miteinander ich will mal den alten Begriff verwenden, friedlicher Koexistenz, auch ihre Geschäfte zu machen, dann finde ich das ganz in Ordnung.
Ich will trotzdem noch mal kurz nachfragen, Herr Mehlitz, was würden Sie sich denn für eine Regulierung vorstellen, damit diese Kinoerosion, sage ich mal, sich nicht fortsetzt?
Naja, einerseits kann man sich in Deutschland wirklich nicht beklagen, weil wir haben eine sehr große Unterstützung für den Kinofilm, die ist fast einzigartig und wir haben eine große Förderung. Was wir nicht haben, wenn man Deutschland zum Beispiel mit Frankreich vergleicht, ist, dass der Kinofilm in Deutschland die gesellschaftliche Relevanz hätte, die er im Nachbarland hat. Und ich glaube, dass man für das Kulturgut Kino noch eine Menge machen kann auf gesellschaftlicher Ebene. Ich finde, dass eine Medienausbildung in die Schule gehört. Ich finde, dass auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern der Kinofilm eine größere Bedeutung haben sollte. Und wenn man all diese Sachen weiter vorantreibt, glaube ich, dann braucht man sich ums Kino nicht solche Sorgen machen.
Okay, gut, dann gehe ich mal zurück zum...
Da muss man mal sagen, wenn ich ins Kino gehe, und ich mache das ja relativ oft, aus Interesse, aber auch, weil es jetzt mein Job ist im Moment, dann bleibe ich immer sitzen bis zum Ende. Und dann sehe ich, wie oft dann eben Arte, ARD, ZDF, also die Öffentlich-Rechtlichen, dann als Co-Produzenten und Partner auftreten. Gäbe es auch andere Bereiche, die das tun können. Ansonsten machen wir ja jetzt demnächst, diskutieren wir ja gerade mit der Monika Grütters, also der BKM, über Kinoförderprogramme, die so ein bisschen an die Bilanz des letzten Jahres anknüpfen, wobei die ja auch wieder sehr vielfältig ist. Nicht? Es gab die unterschiedlichsten Gründe, die da zusammenkommen. Aber auf dem Schirm haben wir das.
Ich komme mal zurück zum Fernsehen und zu den Streaming-Anbietern, Herr Schneider. Wenn Sie jetzt Produktionen in Auftrag geben oder einkaufen, wie kann man sich das vorstellen? Gucken Sie dann, was ARD und ZDF und die privaten Fernsehsender nicht haben und dann sagen Sie, in diese Nische gehen wir jetzt rein?
Genau. Also ich meine, es wäre ja unsinnig, wenn man, dafür stehen wir ja auch, wir wollen ja, dass jemand muss ja bei uns Geld bezahlen, um zu uns zu kommen. Also insofern wollen wir natürlich auch ein Stück weit das bieten, was es im Moment noch nicht, zumindest so in dieser Art, gibt. Wir haben natürlich die gleichen Zuseher, das heißt, wir müssen das Rad nicht neu erfinden und mit komplett neuen Sachen kommen, sondern was im Free-TV sehr gut funktioniert, im Herkömmlichen, wird auch bei uns nicht schlecht laufen. Aber wir konkurrieren sicherlich und Frau Brandt recht, vielleicht um die Talente, aber wenn ich jetzt mal zurückdenke, was ich kann mich jetzt nicht fast an kein Projekt erinnern, wo wir jetzt wirklich um ein Projekt gekämpft haben, was jetzt ZDF beispielsweise genommen hätte, sondern das sind eigentlich in den meisten Fällen Projekte, wo Produzenten zu uns kommen und sagen, das wäre doch was für euch, weil sie wissen, dass sie das beispielsweise bei ZDF niemals unterbringen würden oder Sat.1 ihnen das niemals abnehmen würde. Und insofern, glaube ich, tragen wir dazu bei, dass einfach die Vielfalt größer ist. Auch nochmal das Thema TV zu Kinofilmen. Ich will jetzt nicht sagen, darf mich auch nicht zu wörtlich nehmen, dass das jetzt eine Mode ist, aber im Moment, glaube ich, ist es auch eine Herausforderung für viele Kreative, zu sagen, ich möchte mal eine Geschichte länger erzählen und möchte jetzt einfach mich mal ausprobieren im TV-Bereich. Das heißt jetzt nicht, dass jemand sagt, ich will nie wieder Kino machen. Das ist ein Pendel, was auch wieder umschlagen kann. Insofern weiß ich jetzt nicht, ob man jetzt sagt, der Kino ist jetzt plötzlich unter Artenschutz und man muss aufpassen. Das kann auch wieder andersrum gehen. Bei uns laufen Filme ganz hervorragend. Wir denken auch darüber nach, auch Filme zu produzieren. Es ist nur vielleicht auch beim Kunden im Moment eine größere Nachfrage nach TV. Und ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwie vor 10, 20 Jahren jemand gesagt hat, oh, wir müssen was für TV-Serien tun, weil alle Leute nur Filme gucken. Ich weiß nicht, ob es ein Pendel ist, ob das in 10 Jahren immer noch ist, aber es kann gut sein, dass dieser große Run auf TV-Serien auch wieder abnimmt, weil vielleicht auch der Kunde sagt, du, ich möchte einfach nur heute Abend mal 90 Minuten unterhalten werden und nicht schon wieder an der Nadel von irgendeiner Serie hängen, die mich jetzt hier über die nächsten 1-2 Monate süchtig macht. Also insofern, am Ende des Tages muss das Produkt gut sein und ob das in Form eines Films oder einer Serie ist, denke ich, ist dann eigentlich gleichgültig.
Ich sehe das im Übrigen auch als friedliches Nebeneinander. Da kann man auch nach Amerika gucken. Da ist Serie viel, 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 viel länger in jeder Form von horizontal oder episodisch. Da gibt es höhere Schlagzahlen. Da machen sozusagen die Kinoleute Serie und die Serienleute Kino. Und das sozusagen ist ein munteres Hin und Her. Auch wenn ich den Ansatz verstehen kann, liegt halt daran, dass ich glaube, dass in Deutschland momentan sehr, sehr viel produziert wird und wir halt dann doch ein kleines Land sind. Und aber es hat eine Chance, alle sind voll beschäftigt, wie cool ist das denn? Und ich würde auch bestätigen wollen, das ist im Moment auch für Sender des linearen Fernsehens ganz faszinierend ist, dass die Leute sehr gezielt, die Leute heißt in dem Falle Produzenten, sehr gezielt zu uns kommen. Früher war es immer so, ich war schon beim ZDF, wollte keiner, jetzt wandere ich mal rum und irgendwann sozusagen kommt es dann rum, hatte so Abnutzungsentscheidungen, Entstehung und sozusagen Produkte wurden und man auch nicht zwingend besser. Heute beobachte ich und heute ist schon Minimum seit 4 Jahren, dass Produzenten, und das finde ich toll an Produzenten, sehr gezielt zu jenen kommen, mit denen sie es gerne machen wollen. A, weil sie ein höheres Budget haben, gehen sie zu anderen. B, weil sie es länger produzieren wollen. C, weil sie vielleicht auch nicht jede Minute über FSK nachdenken wollen oder weil es ein Genre ist, was im Öffentlich-Rechtlichen nicht gepflegt ist, sodass ich es auch als sozusagen Vertreter des öffentlich-rechtlichen Fernsehens es eher angenehm finde, weil ganz selten kommt mal was vorbei, was irgendeiner in der Branche sozusagen mal abgelehnt hat, sondern es ist frisches Programm, über das man entscheiden kann. Und da sind wir so wie Amazon und sagen, finden wir das gut? Haben wir da einen Zugang? Glauben wir, dass das unserem System und unseren Zuschauern gut tut? Können wir damit was anfangen? Ist das spannendes Fernsehen?
Sind diese Streamingdienste, vor allem die amerikanischen, innovativer? Oder waren sie es und jetzt zieht der öffentlich-rechtliche Rundfunk als klassische Fernsehen nach?
Meine These ist nö. Sozusagen Sie geben, es ist im Moment sehr in, früher war es sozusagen, Deutschland hat immer schon sehr erfolgreich Serie gemacht, sozusagen die ganz klassische Serie, die großen Familienserien etc. pp. Da international nicht so sehr der Film im Vordergrund steht, war schon international, die Briten sind da ganz weit vorne, der Norden Europas ist ganz weit vorne, weil sie die 90er nicht so sehr haben, haben sie gesagt, wie kann man große Geschichte außerhalb des Kinos erzählen und haben deutlich mehr Serie gemacht. Wir sozusagen ziehen jetzt nach in jeder Form, ob öffentlich-rechtlicher Sender oder Streamingdienst, und entdecken, und auch wir als Macher entdecken, Serie nicht neu, aber anders, und die Möglichkeiten, die Serie im Positiven wie im Negativen hat. Und wir vom MDR sagen zumindest, wir stehen für alles. Wir glauben an den großen Eventfilm, genauso wie an eine tolle Kinokoproduktion, wie an die aufregende Serie im klassischen Bereich, ob es in aller Freundschaft ist oder im Eventbereich, ob es Weißen See oder Charité ist.
Gibt es, Herr Schneider, Inhalte oder auch Frau Brandt, die, wo man, oder auch Herr Melitz oder auch Herr Rober, Inhalte, wo man sagen würde, die sind eher für linear geeignet oder die sind eher für non-linear geeignet? Wie Frau
Brandt vorhin schon gesagt hat, also die sehr stark horizontal erzählten Geschichten tun sich natürlich im linearen Programm ein Stück weit schwerer, weil es einfach schwieriger ist, einen Zuschauer über Wochen oder Monate bei der Stange zu halten, dass der jeden Dienstag um 20.15 Uhr kommt und einschaltet. Klar gibt es die Mediatheken, und das ist auch ein Lernprozess, dass die eben wissen, ich kann beim ZDF oder beim ARD auch in die Mediathek reingehen. Aber man sieht da schon, dass da es vielleicht die nonlinearen Anbieter sich ein bisschen leichter tun, weil eben jemand das gewohnt ist, dass er 3-4 Episoden am Stück gucken kann oder über ein Wochenende eine ganze Staffel gucken kann.
Und woher wissen Sie, was bei Ihnen kurze Fragen bei Ihnen laufen könnte? Weil Sie hatten vorhin schon Pastewka erwähnt, das lief ja bei Sat.1, wenn ich mich recht erinnere, und dann lief es dann nicht mehr. Und dann haben Sie es übernommen. Und was hat Sie dazu gebracht, dass Sie gedacht haben, naja, bei uns läuft es aber noch?
Wir hatten Pastewka, die alten Staffeln, auf dem Service und haben eben gesehen, dass Pastewka jetzt keine wahnsinnig breite Show ist. Also da gibt es jetzt keine 20 Millionen Fans, die Pastewka gucken wollen, aber die Millionen Fans, die Pastewka-Fans sind, haben ein wahnsinnig hohes Involvement und die gehen überall. Und da war ja auch die Frage, gehen die Zuschauer vom Öffentlich-Rechtlichen, kommen die jetzt zu uns? Und die sind tendenziell ja auch etwas älter. Also Pastewka ist jetzt nicht eine Serie, die jetzt für Young Male Early Adopters ist, im Gegenteil. Aber die Fangemeinde von Pastewka haben so ein hohes Involvement, dass die wirklich tatsächlich, will ich sagen, 1:1 von Sat.1 rübergekommen sind und es bei uns geguckt hat. Und insofern, wie ich vorhin sagte, unsere Zuschauer sind mittlerweile nicht mehr anders. Sie haben vorhin eine Zahl genannt, ich will die auch nicht bestätigen. Aber unsere Zuschauer sind natürlich sehr, sehr breit und sehr groß. Insofern sind das keine, kommen die jetzt nicht woanders her als die normalen Fernsehzuschauer. Und es funktionieren Sachen, die im Free TV laufen. Natürlich sind wir ein bisschen jünger als die Öffentlich-Rechtlichen, aber wir können uns da auch schon so ein bisschen an den Erfahrungen, die, sag ich mal, die Privaten gemacht haben, ein bisschen orientieren und haben natürlich auch selber Erfahrungen, wo wir wissen, was könnte funktionieren, was nicht.
Und reichen Ihnen manchmal auch weniger Zuschauer, einfach weil Sie das Abo-Modell haben, wo halt extra bezahlt wird?
Ja und nein. Natürlich wollen wir auch mit unseren Serien eine Relevanz haben. Also auch wir müssen ja auch rechnen. Das heißt, wir haben auch ein Budget und müssen überlegen, was kostet uns eine Serie und welche Reichweite kann ich machen. Natürlich kann ich versuchen, für verschiedene Segmente zu produzieren, aber auch wir, das heißt, können uns nicht leisten, sehen da auch keinen Sinn darin, viel Geld auszugeben, in dem Wissen, dass ich eigentlich eine minimale Anzahl von Zuschauern erreiche. Also insofern auch hier wollen wir gucken, dass wir ein buntes Portfolio haben, dass wir für jeden etwas dabei haben. Aber im Hinterkopf muss es, sage ich mal, nennen wir es mal, eine Mindestrelevanz muss da sein, dass wir uns für einen Content entscheiden.
Also aus Sicht des Produzenten kann ich sagen, dass wir ja auch gerade dabei sind zu lernen, mit welchem Anbieter man welches Programm oder welches Projekt auf die Beine stellen kann. Vor 3 Jahren ungefähr habe ich eine Kinofilmproduktion gehabt, wo für mich völlig klar war, das will ich mit dem Öffentlich-Rechtlichen, mit der ARD zusammen machen, das war Chick. Und das war für mich auch fast eine Grundbedingung. Wir hatten Angebote auch vom Privatfernsehen und wollten das aber unbedingt mit diesen Partnern in der Form so machen. Im Moment mache ich eine Fernsehserie, eine Horrorserie, die hätte ich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder Fernsehen niemals untergebracht. Da bin ich bei Sky genau richtig aufgehoben. Und ich glaube, das ist auch so ein Teil der Zukunft, wie sich das entwickeln wird.
Gut, Zukunft ist das richtige Stichwort. Bevor ich Sie auch gleich mit reinnehme, will ich noch mal gucken, wo wird's hingehen? Was passiert mit den linearen Fernsehen? Was passiert mit den Streamingdiensten, Herr Rober? Yeah. Wer garantiert uns, dass es das lineare Fernsehen in 10 Jahren noch geben wird?
Also da bin ich jetzt nicht so besorgt. Das wird schon noch geben, weil auch immer mehr Leute wenigstens an dem einen oder anderen Abend es durchaus genießen, sich mal durch so einen Programmflow ziehen zu lassen, so abwechslungsreich das dann auch sein kann. Für mich ist noch wichtig, also wir haben jetzt für die Öffentlich-Rechtlichen, die hatten ja vor 10 Jahren noch vor jedem der 4 Räder ihres Automobils einen Bremsklotz. Die haben wir jetzt weggenommen. Wir haben mit Funk oder mit dem, das dann später Funk hieß, angefangen. Das war ja noch so ein Dummy. Das hat sich bewährt. Jetzt haben wir mit dem Telemedienstaatsvertrag, der ja noch nicht in Kraft getreten ist, aber schon praktiziert wird, sowohl die 7 Tage vorher im Netz als auch das, was das ZDF Kultur gemacht hat, das wird ja darin beauftragt und ist aber egal, das läuft jetzt alles. Und wenn die mal ein bisschen schneller sind, als das Gesetz in Kraft tritt, ist das im Moment auch nicht so schlimm, weil es ja kommt. Aber das, die spannende Frage bleibt, und das beschäftigt uns natürlich in vielen Zusammenhängen, bleibt der öffentlich-rechtliche Marken- und Wesenskern noch erhalten? Also wie gesagt, die Öffentlich-Rechtlichen stehen im Wesentlichen für die Meinungsbildung, für die Information, für die politische Verantwortung, dass die Wählerinnen und Wähler am Ende eben wissen, was sind die wesentlichen Gründe und der Parteien, die da zur Wahl stehen und Argumente und wie entscheiden sie sich. Das ist ja so der jetzt mal stark verkürzte Grundgedanke des Verfassungsgerichts. Bisher sind sie dem gerecht geworden, indem sie eben sehr geschickte Übergänge programmiert haben und die Leute auch mit den Informationen bedient haben. Vielleicht manchmal auch so, dass das jetzt gar nicht so plakativ daherkommt und jetzt kommt die Information des heutigen Tages. So, wenn das jetzt in die Telemedien hineingeht, dann muss man eben sehen, dass das trotzdem noch ermöglicht wird. Dass man also entweder aus den Telemedien zurückführt ins eigentliche Programm, und das ist ein Punkt, der bei Funk aus meiner Sicht jetzt auch diskutiert werden muss und tatsächlich diskutiert wird. Wie zahlt das dann auf die Öffentlich-Rechtlichen ein am Ende? Also ich bin zufrieden und freue mich, dass das so funktioniert, aber irgendwann muss man dann mal sehen, dass das jetzt nicht eine Marke neben dem Öffentlich-Rechtlichen wird, die nicht mehr dem öffentlich-rechtlichen Wesenskern
entspricht. Oder wie kommen die zurück vielleicht?
Naja, das ist ja Sinn der Sache gewesen. Sinn der Sache ist, die Jugendlichen abzuholen und dann am Ende eben dem öffentlich-rechtlichen Programm zuzuführen, damit dieses Klagelied mal endet, dass wir die jungen Leute verlieren und am Ende, wenn der letzte treue ARD- oder ZDF-Zuschauer gestorben ist, dann sind die halt tot. So kann es nicht sein, so soll es nicht sein, sondern man muss mit den Streamingdiensten und allen anderen im Netz konkurrieren, im Wettbewerb sein, auch um die besten Ideen und um die Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber die Öffentlich-Rechtlichen haben es insofern immer noch ein bisschen schwerer, als der eigentliche Auftrag der ist, die dann auch eben zum
Programm. Aber würden Sie sagen, lineares Programm forever per Staatsvertrag?
Also Sachsen-Anhalt war mal ein Land, als ich 2002 Chef der Staatskanzlei wurde, fand ich im Mediengesetz eine Norm vor, nach der 2012 UKW abgeschaltet wird, weil man eben der Auffassung war, DAB würde sich so großartig entwickeln, dass für die normale UKW-Übertragung nichts mehr ist. Jetzt haben wir dann, glaube ich, 2025 oder sowas steht jetzt in unserem Gesetz. Wir haben es also immer tapfer verschoben. Irgendwann wird es soweit sein, aber diese lineare Programmierung, glaube ich, wird noch viele, viele Jahrzehnte bestehen bleiben. Ich will jetzt nicht mit den abgedroschenen Phrasen kommen, dass auch das gedruckte Buch ja immer noch und die Tageszeitung immer noch ihren Bestand hat, obwohl die Sterbeglöckchen auch schon so oft zum Klingen gebracht worden sind. Gott sei Dank gibt es immer und überall kreative Verlegerinnen, Verleger und bei den Büchern genauso wie bei den Tageszeitungen, und so wird es eben auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sein. Und ich denke mal auch bei ProSieben Sat.1, dass die lineare Struktur immer noch der wesentliche Teil dessen ist, was das Profil des Senders ausmacht.
Frau Brandt, wofür brauchen wir das lineare Fernsehen noch oder noch in 10 Jahren? Herr Butkus zum Beispiel sagt, es ist das Schaufenster, wo wir unsere Sachen reinstellen, die der Mensch dann eben weiter nonlinear sich sucht. Man könnte ja theoretisch auch aktuelle Ereignisse streamen oder auch Zeit, also live streamen und dann nicht, also über ein Streaming also man braucht dafür nicht ein lineares Programm sozusagen, um große Ereignisse sozusagen zu festen Zeiten zu bringen. Was denken Sie, wofür braucht man es noch oder ist es ein Auslaufmodell?
Mit Sicherheit sage ich, es ist kein Auslaufmodell. Man braucht es dafür, wofür man es jetzt braucht. Für all das, was mehrfach heute schon beschrieben war, für die Meinungsvielfalt, für die unterschiedlichen Genres, für ein Programm für jeden, für eine Vielfalt öffentlich-rechtlichen Gedankengutes, für einen Teil der Demokratie. Sozusagen insofern hoffe ich, dass öffentlich-rechtliches Fernsehen es ganz, ganz lange gibt mit ganz faszinierenden Inhalten, die sich gar nicht zwingend anbiedern müssen an irgendwen und auch nicht an die Streaming-Plattformen, die sich aber immer weiter entwickeln werden. Und nochmal gerne zurückkommend auf die Charité, als wir damals mit Weißen See die erste deutsche horizontal erzählte historische Serie gemacht haben, guckten uns alle an und sagten, wieso machst du denn sozusagen nicht einen Film? Heute machen alle Serien, wir entwickeln uns, es ist spannend dabei zu sein und es bleibt bestimmt noch eine Weile so.
Wir haben ja auch erst 6% Rückgang im linearen Schauen. Das ist ja noch eine sehr geringe Zahl. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Würde ich jetzt mal kurz hier öffnen wollen. Ja, da gibt es eine Frage. Es gibt, glaube ich, bestimmt auch ein Mikrofon für Sie. Ich glaube, es soll ja mitgeschnitten. Es wird live gestreamt, weil wir ein Thema sind.
Jörg Meyer von Zatur. Ich hätte zwei Fragen. Einmal an Frau Mehlitz. Sie sagten ja Charité natürlich.
Frau Brandt.
Mehlitz. Entschuldigung, Frau Brandt. Sie sagten ja Charité. Sie haben natürlich ein Interesse daran, dass er von möglichst vielen Leuten gesehen wird. Deswegen auch in der Mediathek und auch im Live-Programm. Jetzt hat der Kollege von Emerson eine riesen Reichweite. Hätten Sie nicht ein Interesse daran, dass das auch direkt dort gezeigt wird? Und anschließende Frage an den Herrn Schneider. Die Titel ist Streaming-Anbieter versus lineares Fernsehen. Wer Zatu kennt, weiß, dass das kein Widerspruch ist. Wie lange dauert es, bis bei Amazon auch lineare Sender laufen?
Gut, fangen wir mit Frau Brandt an.
Ich weiß jetzt nicht, ob die Reichweite von Herrn Amazon größer ist als die Reichweite der ARD in dem konkreten Falle. Würde ich jetzt mal sagen, keine Ahnung. Aber wir haben eine sehr, sehr hohe und immer weiter steigende, wie man ja auch bei der Nachnutzung der ersten Staffel der Charité leistet. Insofern braucht man nicht zwingend eine Nachnutzung oder eine Lizenzierung durch Amazon oder einen anderen Streaming-Bieter, um es noch mehr Menschen zur Verfügung zu stellen.
Wir arbeiten ja sehr gut mit ARD und ZDF zusammen und lizenzieren viel Programm. Ich glaube nicht, dass unsere Reichweite größer ist als die der ARD, aber vielleicht würden wir noch zusätzliche Zielgruppen erreichen, womit sich die Öffentlich-Rechtlichen im Moment noch schwer tun. Insofern, liebe Frau Brandt, würden sehr gerne Charité lizenzieren, so um hier noch ein Geschäft zu machen. Nein, Spaß beiseite, aber das ist wirklich so. Wir haben auch sehr viel Content von ZDF und an ARD und die lizenzieren es gerade deswegen an uns, weil sie glauben, dass wir vielleicht, A, natürlich, weil sie Geld verdienen, aber B, sicherlich auch, weil sie glauben, dass sie dadurch ihre Programme noch an breitere oder an Zielgruppen geben können, die sie selber nicht erreichen. Wenn sie der Meinung wären, dass wir es kannibalisieren würden, würden sie es wahrscheinlich nicht an uns lizenzieren. Und die zweite Frage ist, wann wir lineare, wir haben ja schon die Amazon Channels, die Sie buchen können. Da gibt's ja schon Live-Signale. Ob wir irgendwann mal live senden wollen, kann ich Ihnen heute nichts dazu sagen. Im Moment tun wir das nicht. Muss man sehen.
Mhm. Frau Brandt hat es gerade gesagt, man hat es nicht richtig gehört. Charité ist an Netflix gegangen, habe ich es richtig?
Ja, wie bei der ersten Staffel ist Netflix Teil eines sozusagen Produktionskonzeptes und eines Finanzierungskonzeptes, sodass die Nachverwertung bei Netflix ist, zumindest für die ersten beiden Staffeln. Wie das bei der dritten Staffel ist, werden wir hinterfragen.
Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Ja, bitte, Herr Hartung, auch bitte mit Mikro.
Obra, wiederholt ist heute schon die Rede gewesen von einer gemeinsamen Plattform von ARD und ZDF. Ich weiß, dass es kartellrechtlich da Bedenken gäbe und gab in der Vergangenheit. Gibt es aus Ihrer Sicht medienpolitisch da Bedenken, sagen wir mal, wenn dieses ZDF-Kultur jetzt zu einem ZDF-Kultur ARD und plus ZDF wäre?
Nein, also wir haben für solche partikularen Plattformen, die nicht zur völligen Verschmelzung führen von ARD und ZDF, denkt ja kein Mensch dran, im Telemedienstaatsvertrag ja ausdrücklich so einen Anreiz geschaffen und haben gesagt, das soll gemacht werden. Das ZDF hat auch erklärt, als ZDF Kultur hier präsentiert wurde, dass sie offen dafür sind, das gemeinsam mit der ARD zu machen. In den Entwürfen jetzt für die nächsten Medienstaatsverträge haben wir das Wörtchen gemeinsam vor Plattform noch immer in Klammern. Das heißt, es ist noch nicht geeint unter uns. Wir sind auch noch mit ARD und ZDF im Gespräch und sicherlich auch noch mit den privatwirtschaftlichen Partnern und Konkurrenten ob wir diese Klammern noch auflösen oder ob wir das Wort streichen zum gegenwärtigen Stand. Das ist in allererster Linie natürlich eine Sache, bei der die Medienpolitik sich artikuliert und Wünsche äußert, aber wir hören natürlich auch sehr genau hin, was der Markt sagt, was diejenigen sagen, die es am Ende verwirklichen müssen. Es ist halt auch eine Kostenfrage und wir sind sehr dankbar, dass bisher jedenfalls keine Konflikte darüber aufgetreten sind, ob durch die weitere Entwicklung der Öffentlich-Rechtlichen im Netz weitere Bedarfe bei der KEF. Wir starten ja gerade jetzt ins nächste KEF-Verfahren, möglicherweise auch letzte KEF-Verfahren, wissen wir ja alle noch nicht, sondern dass alle immer gesagt haben, das wird im Wege der Austauschentwicklung sozusagen aus dem Bestand produziert. Das ist wahrscheinlich auch eine endliche Geschichte. Irgendwann kommt man an den Punkt, an dem das dann nicht mehr so funktioniert. Vor allen Dingen, wenn unsere Prognose stimmt, dass lineares Programm und das Programm in den Netzen nun doch noch längere Zeit im Simulcast-Betrieb, wenn man so will, laufen werden. Aber zurzeit ist das sozusagen der Stand der Dinge. Und wir würden es begrüßen, wenn es solche gemeinsamen Plattformen gäbe, ohne dass notwendigerweise jetzt beide Mediatheken verschmelzen müssten.
Dankeschön. Eine Frage noch, bitte.
Ja, Martin Heiner aus der Medienanstalt Sachsen-Anhalt. Wenn Dr. Schneider schon da ist, vielleicht dürfen Sie es verraten, vielleicht aber auch nicht. Ja, Sie sagten, also eine Entscheidung für eine Produktion, eine Relevanzerwartung muss da sein. Und da würde mich natürlich interessieren, wo machen Sie die denn fest? Wann ist denn bei Ihnen was relevant? Und würden Sie verraten dürfen, was das Produktionsbudget ist, was Ihnen so pro Jahr zur Verfügung steht? Oder ist das ein ganz, ganz großes Geheimnis? Und die dritte Frage, würden Sie oder könnte es sein, dass Amazon in die Übertragung von Sportgroßereignissen mit einsteigen würde?
Ja.
Also fangen wir mit der zweiten Frage an. Leider nein, ich kann Ihnen da zu unserem Budget ist leider keine Auskunft geben. Die dritte Frage ist ja, definitiv. In England haben wir die Premier League, haben wir einige Spiele schon lizenziert. Und wir gucken uns das natürlich in anderen Ländern auch an. Ob wir das dann am Ende tun, ist sei dahingestellt, muss man rechnen, muss man schauen. Aber in jedem Fall schauen wir das an und halten das für möglich zumindest. Und die erste Frage ist, was ist Relevanz? Natürlich schauen wir uns an, wie alle Sender auch. Ich meine, wenn ein ARD, ein RTL, ProSieben, wenn die Sachen in Auftrag geben, dann gucken die sich auch Stoffe an und dann schauen sie, okay, was gab es an ähnlichen Stoffen, was hat wie funktioniert? Und genauso machen wir das auch, indem wir uns Serien anschauen, die bei uns gut gelaufen sind, gucken, was könnte passen. Viele glauben, dass wir unsere Entwicklungen am Reißbrett machen, dass wir also unsere wahnsinnigen Daten hinnehmen und dann am Ende rauskommen, dass am besten ein Krimi läuft und am besten ist das Opfer weiblich und 28 und wird in der 12. Minute umgebracht und am allerliebsten vom Gärtner. Es ist leider nicht so, da muss ich Sie enttäuschen, sondern wir machen es genauso wie die Kollegen. Auch da kochen wir auch nur mit Wasser. Wir schauen uns die Kreativen an, lassen uns von tollen Stoffen begeistern, müssen dann natürlich beurteilen, ob diese Stoffe auch aus dem Blickwinkel auch unserer Kunden heraus. Da geht es nicht, was passiert, was gefällt mir persönlich, sondern muss ich eben sehen, was gefällt den Kunden. Natürlich kann ich die Kunden auch ein Stück weit führen, aber es gibt einfach Segmente, auch unsere Subsegmente, wo ich weiß, das und das Genre könnte funktionieren. Die Geschichte ist wahnsinnig interessant. Die können wir wahrscheinlich auch gut umsetzen. Und so suchen wir uns dann die Stoffe raus. Da können wir auch mal daneben liegen. Gott sei Dank bei unseren deutschen Produktionen war das bis jetzt nicht der Fall. Aber Sie wissen natürlich, wenn Sie ein You Are Wanted machen, was die erfolgreichste Serie auf unserem Service bis dato war, die wahnsinnig breit mit großem Schauspieler Matthias Schweighöfer, wo wir sicherlich jetzt nicht die Grimme-Preise gewonnen haben dieser Welt, aber es war eben wahnsinnig breit. Und dann kommt eine Serie wie Beat, die natürlich ein bisschen edgier ist, die ein bisschen mehr Genre ist. Und dann klappt es auch mit dem Grimme-Preis. Aber die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, wo Sie eben überlegen. Und Sie müssen eben ein Portfolio zusammenstellen. Da haben Sie eben auch mal einen Leuchtturm, der Preise gewinnt und wo alle sagen, toll, der aber jetzt vielleicht nicht der Gassenhauer ist. Und dann haben Sie wieder einen Gassenhauer. Dann müssen Sie gucken, produziere ich selber oder kann ich es einkaufen? Ich kann auch amerikanische Ware nach wie vor sehr gut einkaufen und die funktioniert auch noch sehr gut. Also auch gerade, wenn wir uns ein junges Publikum anschauen, brauchen wir uns nichts vormachen. Die stehen nach wie vor auf amerikanisches Produkt und da tun wir uns natürlich auch schwer, wenn ich gerade in diesen Sci-Fi-Bereich reinschaue, was die Amerikaner für Budgets haben und was sie auch für Technik haben, da tun wir uns natürlich hier in Deutschland noch ein bisschen schwer. Aber dafür haben wir andere Bereiche, wo wir gut sind und da mag ich auch nochmal eine Lanze für die Streaming-Services brechen, was die deutsche Produktionslandschaft angeht, weil dadurch, dass wir deutsches Produkt wie wir You Are Wanted, wie Beat weltweit ausstrahlen und das auch noch synchronisieren, helfen wir auch deutschem Content international Fuß zu fassen, also auch gerade in Amerika. Ich behaupte ja immer die Aussage, die auch meine Kollegen und Chefs in den USA immer sagen, ja, bist du wahnsinnig, You Are Wanted, wie kannst du das synchronisieren oder Beat? Wir Amerikaner wollen das doch gar nicht, wir wollen das untertitelt sehen. Wir sagen, ja, ihr in Hollywood und ihr in New York, aber der normale Amerikaner wahrscheinlich nicht. Und ein untertiteltes Produkt, deutsches Produkt wird und meines ist und meiner Meinung nach wird auch Arthouse bleiben. Das heißt, der Zugang zur großen amerikanischen Öffentlichkeit ist mir verwehrt. Und vielleicht pflegen die Amerikaner auch dieses Vorurteil, weil das natürlich auch ein Stück weit Protektionismus ist, weil sie gar nicht wollen, dass ausländischer Content die breite Masse in Amerika erreicht. Und ich glaube, dass wir den ersten Schritt gemacht haben. Netflix fängt auch an, deutsche Produktionen ins Englische zu übersetzen, andere Produktionen ins Englische zu übersetzen. Und ich glaube, da wird auch ein Stück weit der Weg geebnet, von ausländischem und auch von deutschem Produkt international und vor allen Dingen auch in Amerika Fuß zu fassen.
Also ein Lob an Amazon, ein Lob den amerikanischen Streamingdiensten als Träger deutschen Kulturguts. Frau Brandt, das lineare Fernsehen bleibt erstmal, das ist hier so eine These auf dem Panel. Wie sehen Sie die Zukunft der Streamingdienste? Amazon hat es ja ein bisschen einfacher, weil sie halt gemischt Warenladen sind sozusagen. Also sie haben viele andere Wege noch, sich zu finanzieren. Aber Netflix beispielsweise, die komplett auf Video, auf Bild setzen und jetzt wahnsinnig viel Geld in den Markt werfen, aber glaube ich auch Schulden haben. Wie schätzen Sie deren Perspektive ein?
Ich bin kein Wirtschaftsexperte. Ich glaube sozusagen, dass jeder dieser Streaming-Dienste, wie jeder Sender, wie jeder Programmanbieter vor der Frage steht, wie viel investiere ich, wie viel kommt bei rum, wie ist sozusagen die Balance aus Investiertem und Relevanz oder Einnahmen. Und ich bin kein Prophet, um zu sagen, was passiert mit den Streamingdiensten. Erstmal kommen ja noch ein paar mehr. Das finde ich dann auch spannend wiederum, wenn die dann alle auftauchen, was das mit wiederum schon Etablierten zu tun hat. Im Falle von Amazon kann ich mir immer vorstellen, dass ein Warenhaus zu sein per se eine gute Grundlage ist. Aber das ist eine so philosophische Frage, die kann ich nicht ausführlich beantworten.
Was können Sie lernen von den Privaten? Von den Streamingdiensten Netflix, Amazon.
Sagen Sie doch mal, was die von uns lernen können, weil sie benutzen alle
gleich, ja?
Sozusagen unser, also nehmen wir Christian Schwoche, nehmen wir die vorhin schon zitierte Annette Hess. Sie sind sozusagen alles Kreative, die im Öffentlich-Rechtlichen groß geworden sind, die zum Teil mit Kinderprogrammen groß geworden sind, die Tatorte gemacht haben, Fernsehfilme, die ihr Handwerk gelernt haben. Sie hatten vorhin das richtige Beispiel Chick und warum sie auch zum öffentlich-rechtlichen Anbieter gekommen sind. Und insofern weiß ich immer nicht, ob wir so viel sozusagen von ihnen lernen können. Sie haben einen Charme, dass sie über sehr viel Geld verfügen, der mich manchmal, da ich das zumindest von konkreten Produktionen und auch wenn ich darüber nicht reden werde, weiß, wie viel mehr Geld gezahlt wird, haben sie den großen Charme, dass sie mit mehr Produktionsbudgets agieren können, was toll ist. Und manchmal bin ich ein bisschen neidisch darum, aber auch nur manchmal, weil ich finde, dass man mit deutlich weniger Budgets auch extrem tolle Serien, zum Beispiel wie Weißen See, produzieren kann.
Gut, vielen Dank. Wenn es noch eine Frage aus dem Publikum gibt, würde ich es dir jetzt zulassen, sonst mache ich hier noch eine kurze. Ah, doch, da gibt es noch eine. Bitte.
Andreas Heimann von der Deutschen Presseagentur mit einer Frage für Herrn Schneider. Herr Schneider, jeder Programmdirektor bei den Öffentlich-Rechtlichen, der muss sich morgens angucken, wie die Zuschauerzahlen am Abend vorher waren. Bei den Streaming-Diensten ist das immer komplett intransparent. Man hat gar keine Ahnung, was passiert da eigentlich so bei den Zuschauerzahlen. Ändert sich das perspektivisch? Sind die Zahlen so intransparent, weil sie noch so niedrig sind? Kann man sich mal vorstellen, dass irgendwann in naher Zukunft, ähnlich wie bei den Öffentlich-Rechtlichen, täglich oder wöchentlich veröffentlicht wird, wie die Daten da sind? Und eine Frage an Herr Robra noch. Die Eingangsfrage Leben, Tod, Gesagte immer länger ist ja noch sehr diffus beantwortet. Können Sie sich vorstellen, dass in absehbarer Zeit die Zahl derjenigen, die Bewegtbild nicht mehr linear klassisch guckt, sondern in Streamingdiensten oder in der Mediathek genauso hoch ist oder sogar höher als jetzt der Menschen, die wie ich meistens linear noch Fernsehen gucken?
Also darf ich anfangen? Manchmal würde ich es mir wünschen, Zahlen bekannt zu geben, weil ich glaube, das mal ganz interessant wäre. Es ist aber eine Amazon-Policy, keine Zahlen bekannt zu geben. Der Grund ist deswegen, dass in erster Linie wir Sachen machen, die unseren Kunden nützen. Die Zahl, wie oft ein Film oder eine Serie abgerufen wurde, bringt dem Kunden gar nichts. Es ist eine notwendige Sache, die die werbetreibende Wirtschaft braucht, weil wenn ich nicht weiß, wie viel eine Serie abgerufen oder wie viele Leute meine Serie gucken oder meinen Film gucken und die Reichweite, kann ich keine Werbung verkaufen. Insofern ist es für die werbetreibende Wirtschaft extrem wichtig, über Reichweiten zu sprechen, über Reichweiten von Formaten zu sprechen. Dieses, in Anführungszeichen, Problem haben wir nicht, deswegen tun wir nichts. Aber wir haben dafür ein anderes Mittel, was wir glauben, für die Kunden viel, viel wichtiger ist. Das ist nämlich die Bewertung von Serien und Filmen. Das heißt, jeder kann sagen, was er davon hält. Und diese Bewertung soll die anderen Kunden beeinflussen. Wir wollen nicht Kunden beeinflussen und sagen, du musst die Serie gucken, weil 3 Millionen andere die geguckt haben. Und bitte guck nicht diesen Film, weil den haben nämlich nur 100.000 geguckt. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass jemand nach der Qualität geht und nicht nach der Masse geht. Und wir glauben, dass wir mit diesem Sterne, mit dem Bewertungssystem, wo jeder schreiben kann und was Kritik abgeben kann, wir, glaube ich, was für unsere Kunden tun. Und die Zahlen sehen wir in erster Linie was für Konkurrenz und für Presse und für Werbetreibende, aber bringt unseren Kunden nichts. Zumindest sehen wir das so.
Ja, also die vieles ist ja so mehr gefühlt als wirklich gewusst. Ich sage jetzt mal einen Punkt, der wirklich gewusst ist, weil er sich aus der ARD/ZDF-Online-Studie ergibt. Unter den Jugendlichen der Altersgruppe 14 bis 29, die sich ja auch jeden Tag wieder reproduziert und neue hinzugewinnt und andere wandern dann in die Gruppe der 30-Jährigen, große Dynamik, ist es so, dass diejenigen, die die Video-on-Demand-Angebote von Netflix und Amazon gucken, immer noch 1 Stunde und 28 Minuten lineares Fernsehen schauen. Und die sagen, Netflix und Amazon ist nichts für mich, ich guck die alte Glotze, die sitzen dann 1 Stunde und 43 Minuten vorm Fernseher. Das ist eine Differenz von 15 Minuten. Die Video on Demand gucken, sind wahrscheinlich noch viel länger an der Kiste dran. Aber es ist noch nicht so, dass das lineare Fernsehen für die ein Buch mit 7 Siegeln wäre. Das ist jetzt vielleicht so, dass man dann bei den 25- und 26-Jährigen verschiebt sich das wieder. Aber ich kann nur wie Herr Schneider vorhin ja auch schon sagen, das sind Prozesse, die sich immer wieder neu sortieren, auch in den Altersgruppen immer wieder neu sortieren. Wer hätte denn gedacht, dass Facebook mal sowas von Oldschool ist, dass selbst unser Ministerpräsident ein großes Presseecho gehabt hat, als er gesagt hat, ich nutze das nicht mehr, weil es mir einfach viel zu aufwendig ist, da den ganzen Mist zu kontern, der da tagtäglich produziert wird. Und wenn ich es nicht mache, dann bleibt es stehen und die Leute sagen, na, der Haseloff hat sich damit abgefunden. Dann sagt er, klar, ich steige da aus und hat viel, viel Beifall da erfahren. Und wenn ich mit meinen Kindern spreche, die so alle in den 30ern sind, bei denen ist das genauso. Facebook ist out. Und was jetzt in 10 oder 15 oder 20 Jahren out ist und was in ist, das kann ich auch nicht sagen. Da geht's mir wie Frau Brandt, da habe ich die Glaskugel auch nicht.
Mhm. Aber Schlussfrage jetzt, Ihre Frage auch aufgreifend und das Wort noch, was Sie sagten, auch aufgreifend. Es sind 6% weniger, es ist noch nicht viel, aber wir haben einen Rückgang bei linearem Fernsehen und vor allem bei den Jüngeren, die eben zum Teil bei Funk unterwegs sind, was ja nonlinear ist. Schlussfrage in die Runde, was muss das lineare Fernsehen tun, um sozusagen immer wieder Zuschauer zu akquirieren, also immer wieder Leute in dieses Programm reinzuholen, auch Jüngere?
Also wenn ich das beantworten soll, würde ich sagen, die müssen gar nichts machen. Aus meiner Sicht ist das völlig egal. Ich finde, ein öffentlich-rechtliches Fernsehen hat eine Relevanz an sich und ob dann das hinterher auf der Mediathek läuft oder linear programmiert, ist mir persönlich ziemlich egal.
Okay, Frau Brandt.
Was es jetzt schon macht, tolles Programm.
Danke. Herr Schneider.
Ich glaube, wie Sie es auch sagten, ich glaube einfach die Gewohnheiten, die Menschen gelernt haben, die sind sehr träge. Und insofern glaube ich nicht, dass in den nächsten 20, 30 Jahren jemand das nonlineare Fernsehen nicht mehr nutzen wird. Ich glaube einfach, die Kombination aus linearen und nonlinearen Fernsehen wird eben stärker werden. Und so, am Ende haben wir auch gesagt, Content is King. Und solange das lineare Fernsehen oder die Öffentlich-Rechtlichen großartige Programme machen, werden sie auch genutzt werden. Ich glaube, es ist eher schwieriger, wenn man irgendwie alle bedienen will. Ich glaube, wir haben ja schon irgendwie einen gewissen Altersdurchschnitt bei den Öffentlich-Rechtlichen, was immer irgendwie so negativ angesehen wird. Aber ich glaube, dass das zumindest bei der deutschen Alterspyramide auch den Öffentlich-Rechtlichen in die Karte spielt, weil nämlich der Bauch der Alterspyramide ist eben die Babyboomer in den 60er, 70er Jahren, die jetzt in das Alter kommen, wo man sagt, oh, jetzt gucke ich wieder bitte schlagen Sie mich nicht, Frau Brandt, aber jetzt gucke ich wieder öffentlich-rechtliches Fernsehen, weil das Programme sind, die mich wirklich interessieren und eben nicht Programme sind, die jetzt für die ganz Jungen gemacht sind, ausschließlich. Und im Gegenteil, ich glaube, lineare Programme haben eine größere Herausforderung, weil sie eben am 20.15 Uhr am Freitag nur einen Slot haben. Wir haben am Freitagabend um 20.15 Uhr mehrere zigtausend Slots. Und insofern da irgendwie alle zur gleichen Zeit bedienen zu wollen, ist, glaube ich, ein großer Spagat. Und hoffe, dass die Öffentlich-Rechtlichen das gut meistern werden.
Herr Rober, Sie haben Schluss.
Ja, das alte Kirchzitat, Content is King, kann ich eigentlich nur noch ergänzen, um den ebenso knappen Spruch, die Mischung macht's.
Gut, wir haben keine Beweise, aber den festen Glauben umso mehr, dass Totgesagte länger leben. Vielen Dank für diese Diskussionsrunde. Es gibt jetzt, glaube ich, nochmal wieder Kaffee. Und in einer halben Stunde sehen wir uns dann hier zum nächsten und letzten Panel. Dankeschön. Applaus